Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedecke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go. Eine Nierentransplantation ist für viele PatientInnen ein Neustart. Doch nicht selten bringt dieser Neustart einen ungebetenen Begleiter mit sich, einen neu aufgetretenen Diabetes mellitus bzw. Posttransplantationsdiabetes, kurz den PTDM. Er ist häufiger als oft gedacht, wird aber im klinischen Alltag des Öfteren übersehen oder zu spät erkannt und dann vielleicht auch unzureichend therapiert. Das kann Folgen für Transplantatfunktion und Gesamtüberleben haben. Im Gespräch mit Professor Martina Guthoff wollen wir heute beleuchten, wie es überhaupt zu einem PTDM kommt. Sie hat sich in ihrer wissenschaftlichen Karriere nämlich intensiv mit diesem Posttransplantationsdiabetes beschäftigt und ich freue mich, dass wir heute von einer solchen hervorragenden Fachfrau was zu den Erkenntnissen hinsichtlich Risikofaktoren, dem Screening und der Therapie hören werden. Liebe Martina, stell dir doch gerne einmal vor.
Ja, liebe Daniela, lieber Bernd, vielen Dank euch für die Einladung. Mein Name ist Martina Guthoff. Ich arbeite jetzt seit einem guten Jahr am Nephrologischen Zentrum Villingen-Schwenningen und bin jetzt deswegen mit in die Podcasts reingerutscht. Nein, freue mich sehr, heute hier auch einmal reden zu dürfen. Bis vor einem Jahr war ich in Tübingen, war dort in der Abteilung Endokrinologie, Diabetologie und Nephrologie als nephrologische Oberärztin tätig. Ich habe dort vor allem den Transplantbereich verantwortet von nephrologischer Seite und war zudem geschäftsführende Oberärztin und mit Personal und Dienstplanung und habe sozusagen auch noch nebenher viel im Hintergrund mit den ganzen MitarbeiterInnen zu tun gehabt. Genau, seit einem Jahr jetzt am Nephrologischen Zentrum und freue mich sehr, hier zu sein. Macht mir großen Spaß. Genau.
Ich habe dich ja leider verpasst. Wir haben nicht mehr zusammenarbeiten können, aber ich weiß, dass du eine hervorragende Ärztin bist mit eben besonderer Expertise. Wolltest du denn schon immer Nephrologin werden oder in dem Gebiet arbeiten, wo du jetzt tätig bist? Oder wie hat es dich dann dahin verschlagen?
Ja, also tatsächlich habe ich in der Diabetologie angefangen, also Diabetologie, Endokrinologie, habe dort auch Doktorarbeit gemacht während meines Studiums und dachte dann, ich werde Endokrinologin, Diabetologin. Habe dann auch angefangen bei uns in Tübingen in der Abteilung und wir hatten auf unserer Station aber auch die nephrologischen Privatpatienten liegen und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass mir die Zimmer mit den nephrologischen PatientInnen viel mehr Spaß machen als die diabetologischen PatientInnen. Und habe dann ja tatsächlich ein bisschen zum Leidwesen der Diabetologen meinen Wunsch kundgetan, in die Nephrologie zu wechseln. Und so bin ich in die Nephrologie gekommen und habe es tatsächlich nie bereut, weil ich finde, es gibt kein spannenderes Fach als Nephrologie. Und insofern, genau, bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin.
Ja, und da überlappen sich ja unsere Interessen ganz stark, muss man sagen. Und auch der Blickwinkel da drauf, Martina. Und es macht ja auch wahnsinnig Spaß, zusammen zu arbeiten. Und du bist da auch jemand, der viel Zeit mit Medizin verbringt, aber vielleicht auch Zeit darüber hinaus. Und du machst ja auch noch ganz viele ehrenamtliche Themen, so würde ich mal sagen, auch wieder beruflich. Bist in der AG Diabetes und Niere eine der Vorsitzenden und hast natürlich einen ganz engen Link auch zur Deutschen Diabetesgesellschaft und all dem, was passiert. Und das braucht es ja vielleicht auch, um diese Themen vertreten zu können. Wie ist da so dein Eindruck aus der Interaktion auch zwischen der DDG mit der nephrologischen Fachgesellschaft, der DGFN oder auch anderen beruflichen Fachgruppen? Ist da der Blickwinkel aus der Vergangenheit oder Gegenwart drauf?
Ja, also wie du richtigerweise sagst, ist mir meine Leidenschaft für die Diabetologie geblieben und deswegen bin ich da auch tatsächlich, habe ich das, ja, ich sage immer zu meinem Hobby gemacht. Also hauptberuflich bin ich Nephrologin mit Leidenschaft und Diabetologie ist so ein bisschen mein Hobby geblieben und deswegen bin ich da tatsächlich auch bei den Diabetologen immer wieder unterwegs und auch aktiv. Ich arbeite sehr gerne innerhalb der DDG, weil man, wenn man von außen kommt, in Anführungszeichen, also als Nephrologin kommt, dann erfährt man unglaublich viel Wertschätzung. Man sozusagen hat immer eine gewisse Sonderrolle, weil man immer die Nephrologin ist oder eben die mit Expertise. So von der Erfahrung mit der DDG respektive DGFN, da bin ich auch in der Kommission Stoffwechsel Stellvertreterin von dem Peter Mertens. Die DDG ist unglaublich gut strukturiert und unglaublich gut aufgestellt, wo die DGFN erst jetzt so langsam ein bisschen nachzieht. Aber ich glaube, vieles auch dadurch begründet, in der DDG hat man eine Erkrankung mit vielen Facetten und Auswirkungen auf viele Organsysteme. Und deswegen stehen alle irgendwo dahinter. DDG ist Diabetes und alle kämpfen für Diabetes. In der Nephrologie haben wir so, wir haben ein Organ, aber ganz viele Erkrankungen, die dieses Organ betreffen kann. Und dadurch ist es in der DGFN gefühlt etwas gestückelter. Und entsprechend ist auch tatsächlich also diese Schnittstelle DDG, DGFN, wir kämpfen da viel dafür, auch gemeinsame Sitzungen. Und aber manchmal ist es trotz allem so, dass irgendwo die Blickwinkel irgendwo doch andere sind und man letztendlich innerhalb der DDG trotz allem für Sichtbarkeit für die Niere kämpfen muss und innerhalb der DGFN für Sichtbarkeit für den Stoffwechsel und Diabetes.
Und das, obwohl ich finde, dass wir eigentlich sehr viele gemeinsame Interessen und auch ja, Dinge haben, die uns bewegen und mal sehr gut Synergien schaffen könnte. Also ich denke auch, da sollen wir unbedingt dranbleiben, weil wir zwei große Volkserkrankungen mit dem Diabetes und der CKD haben, die einfach mehr Sichtbarkeit brauchen und wo wir einfach eigentlich sehr gut zusammenarbeiten können.
Ja, es ist ja vielleicht auch tatsächlich so, man denkt immer, okay, Diabetes, diabetische Nierenkrankheit, aber letztendlich, was man sich oft gar nicht so bewusst macht, ist, dass irgendwie eine eingeschränkte Nierenfunktion ja natürlich auch erheblichen Einfluss auf den Glukosemetabolismus hat. Also wenn man allein überlegt, Gluconeogenese, 25% im nüchternen Zustand werden von der Niere übernommen, dann mit zunehmender CKD steigt die Insulinresistenz, Insulin wird zwar erst via First-Pass-Metabolismus über die Leber entfernt, aber aus der systemischen Zirkulation ist die Niere zuständig für Insulin wird freifiltriert und tubulär degradiert. Wenn wir jetzt also keine Nierenfunktion haben, dann haben wir das Problem, dass systemisch zirkulierendes Insulin einfach viel länger irgendwo, ich sag mal, rumschwimmt, weswegen wir auch so häufig mit Hypoglykämien dann kämpfen, wenn wir DialysepatientInnen haben, die Insulin spritzen. Also man macht sich oft gar nicht bewusst, dass das tatsächlich nicht nur das eine, also die eine Erkrankung auf die andere irgendwo eine Auswirkung hat, sondern eben auch umgekehrt.
Jetzt sind wir schon kurz vorm Einstieg eigentlich ins fachliche Thema, aber eine wichtige Frage haben wir, glaube ich, noch zu klären. Was machst du denn, wenn du keine Medizin machst? Ich habe mal gehört, du fährst Fahrrad.
Ja, tatsächlich. Das Hobby habe ich tatsächlich noch gar nicht so lange, bin aber jetzt fürchterlich passioniert seit ein paar Jahren. Passionierte Radfahrerin, also Rennrad und Gravelbike und da tatsächlich fast schon fanatisches Falsch, aber gerade, ich sage immer, bin ein bisschen sportsüchtig geworden, also beschäftige mich mit FTP, VO2 Max, Ernährung, Trainingsplänen und schraube auch gerne dran rum an den Rädern, macht mir auch Spaß, genau. Und mein zweites Hobby, was ich so ein bisschen schon, was mich schon länger begleitet, sind Bücher, Romane, Hörbücher. Hier bin ich gerade mal wieder irgendwie auf der Krimi-Linie, British Crime und im Moment The Queen of Crime, Agatha Christie. Ja, genau.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da kann man auch einfach nochmal in eine andere Welt
abtauchen. Genau, guter Ausgleich nach der Arbeit, ja.
Ja, wir werden jetzt gleich sehen, dass sich das sehr gut ergänzt, auch klinisch, die Nephrologie und die Diabetologie, wie du es ja schon anklingen hast lassen. Da konnte ich von deinem Wissen schon profitieren die letzte Zeit und bin seit kurzem ja auch Diabetologin. Und es ist eben doch sehr, sehr wichtig, wie die Niere, dieses Organ, halt auch Diabetes beeinflusst. Und dann kommen wir jetzt wirklich zu unserem Thema heute, was auf den ersten Blick oft nur eine Randnotiz vielleicht zum Beispiel in der Transplantationsmedizin ist oder als eine Randnotiz wirkt. Aber auf den zweiten Blick ist es doch ein richtiges Versorgungsthema, sehen wir auch bei uns in den Ambulanzen, finde ich immer wieder. Denn der Posttransplantationsdiabetes, der ist doch häufig, der beeinflusst die Transplantatfunktion und das Langzeitüberleben im Zweifelsfall maßgeblich und ist trotzdem vielleicht systematisch unterschätzt von uns NephrologInnen. Kannst du vielleicht am Anfang mal für alle, die das noch nicht so gut abgrenzen können, den PTDM vom klassischen Typ 2 erklären, was die Definition ist und wie man die Diagnose überhaupt stellt?
Ja, genau. Also der Posttransplantdiabetes, du hast ja vorher schon gesagt, PTDM ist jeder Diabetes, der nach Transplantation auftritt. Früher haben wir NODAT gesagt, New Onset Diabetes After Transplantation. Man hat den Begriff aber verlassen, weil wir oft gar nicht so genau wissen, ob nicht zum Zeitpunkt der Transplantation doch irgendwo schon ein Diabetes oder ein gestörter Glukosestoffwechsel vorliegt. Und deswegen wurde die Terminologie in PTDM geändert. Definiert bzw. diagnostiziert wird es im Grunde genommen gleich wie jeder Diabetes auch außerhalb der Transplantation. Also wir haben drei Kriterien, wir haben den Nüchternzucker, wir haben den HbA1c und wir haben den 2-Stunden-Wert im oralen Glukosetoleranztest. Nüchternzucker größer 126 Milligramm pro Deziliter, der HbA1c größer gleich 6,5% und der 2-Stunden-Wert im OGTT von größer gleich 200 Milligramm pro Deziliter. Jetzt, wenn wir einen gestörten Glukosestoffwechsel haben, aber noch nicht die manifesten Kriterien von einem Posttransplantdiabetes haben, dann reden wir von Prädiabetes, also letztendlich eine Art Vorstufe. Den können wir diagnostizieren oder diagnostizieren wir bei einem Nüchternzucker über 100, aber eben unter 126, bei einem HbA1c von 5,7 bis 6,5% und bei einem 2-Stunden-Wert im OGTT von 140 bis eben 200. Genau. Über so ein bisschen Häufigkeit hast du schon gesagt, unterschätzt, vollkommen richtig. Also vielleicht nur eine kurze Angabe noch einmal zu Inzidenz und Prävalenz. Also es ist jetzt auch die Inzidenzen und Prävalenzen, die variieren so ein bisschen, je nachdem auch, ob man wirklich alle Diagnosekriterien mit anwendet. Inzidenzen, jetzt bei meiner eigenen Arbeit, die wir mal in Tübingen gemacht haben, Inzidenzen so 5-10%, Prävalenzen 10-20%. Viel dramatischer aber der Prädiabetes, tatsächlich mit Inzidenzen um 20% und der Prävalenz von tatsächlich 50% bis zu 50%, sodass also in unserer Arbeit tatsächlich nur 30% aller PatientInnen nach Transplantation einen normalen Glukosetoleranz hatten.
Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz vielleicht da auf die Pathophysiologie gehen, du hast ja schon so ein bisschen untergliedert, offensichtlich ja zugrunde liegende Störung ganz, ganz häufig, die dann durch die Transplantation apparent wird. Kannst du da nochmal sagen, was passiert da pathophysiologisch, was verändert sich durch die Transplantation so wesentlich? Ist das was wir schon sagen wir, gut durchbegriffen haben oder gibt es da auch Aspekte, die wir noch nicht verstanden haben dran?
Also wenn wir mal tatsächlich kurz ganz reine Pathophysiologie, warum kriegt jemand einen gestörten Glukosestoffwechsel, dann habe ich natürlich irgendwo immer eine Insulinresistenz in einem variablen Ausmaß und dann aber eben vor allem ein Insulinsekretionsproblem. Das ist letztendlich beim Posttransplantdiabetes genauso wie auch beim Typ-2-Diabetes. Also in der Regel wird der manifest, der dann irgendwo mit der Insulinsekretion nicht mehr nachkommt. Wir wissen tatsächlich aber, es unterscheidet sich vom Typ-2-Diabetes, weil wir eben auch tatsächlich ganz andere Risikofaktoren haben. Also wir haben die klassischen Risikofaktoren, die für den Typ-2-Diabetes gelten, aber eben auch natürlich für jemanden, der transplantiert ist. Da gehört irgendwo Alter dazu, da gehört irgendwo Familienanamnese dazu, genetischer Hintergrund, Adipositas oder eben auch ein vorbestehenden Prädiabetes. Und dann kommen, wie du richtigerweise gesagt hast, eben transplantspezifische Risikofaktoren dazu. Allen voran natürlich die Immunsuppression. Aber auch immer so eine gewisse Mikroinflammation durch die ein bisschen Alloreaktivität, opportunistische Virusinfektion, CMV zum Beispiel, früher HCV, ist ja Gott sei Dank heutzutage weniger geworden, aber eben Risikofaktoren, die durch die Transplantation bedingt sind, die dann auch auf die verschiedensten, also eben auch auf Insulinresistenz oder eben die Insulinsekretion einwirken.
Und diese Risikofaktoren kann man aus deiner Sicht auch variabel gestalten, also vor allem die transplantationsspezifischen. Also wissen wir konkret, dass wir, ich sag mal, die Immunsuppression modifizieren können in einer Art und Weise, dass die Wahrscheinlichkeit für den PTDM abnimmt?
Also theoretisch ja. Wenn man mal kurz in die Immunsuppression, ist ja letztendlich der Hauptfaktor, den den transplantierten Patienten vom nicht transplantierten unterscheidet, wenn wir da mal reingehen. Dann haben wir vor allem zwei Substanzklassen, die diabetogen wirken. Das sind natürlich die Glukokortikoide, die Steroide und die Calcineurin-Inhibitoren. Die anderen Substanzen, also ein bisschen unklar ist es noch beim mTOR-Inhibitor, gibt Daten, die im Grunde genommen, also man hatte gedacht, mTOR-Inhibitoren sind auch diabetogen, weil sie eben auch die ein bisschen zu Beta-Zell-Apoptose führen. Da ist es in den Meta-Analysen eigentlich uneinheitlich und im Moment ist so eher die Meinung, dass mTOR-Inhibitoren da nichts machen. Antimetaboliten kein Problem, auch Induktion keine Auswirkung auf den Glukosemetabolismus und Belatacept eben auch nicht. Also wir haben die Steroide und die Calcineurin-Inhibitoren. Steroide, klar, machen vor allem eine Insulinresistenz. Wird sehr kontrovers diskutiert, was man mit den Steroiden macht. Steroid fortführen oder Steroidentzug. Wir haben ja jetzt vor ein paar Jahren die Harmony-Studie eben aus Dresden, warst du bestimmt auch beteiligt irgendwo mit gehabt, die eben gezeigt hat, also war ja nicht der primäre Endpunkt, aber einer der sekundären Endpunkte, dass wenn man einen Steroidentzug durchführt, man einen geringeren Anteil an Posttransplant-Diabetes eben hat, nach einem Jahr. Ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch, weil in der Harmony-Studie viel über HbA1c gelaufen ist und gerade die eben dann bessere HbA1c-Werte hatten, die waren auch mit dem Hb tatsächlich niedriger, da hatten mehr Anämie. Aber wir wissen auch gar nicht, was im Langzeitverlauf passiert. Und die chronische antikörpervermittelte Abstoßung, wenn wir sie mal haben, kriegen wir sie irgendwie nicht mehr gut kontrolliert und die kommt später. Und es gibt mehrere Meta-Analysen, die den Steroidentzug untersucht haben. Die Bücher sind immer noch nicht geschlossen, weil die einen gehen in die eine Richtung, die anderen ein bisschen in die andere Richtung. Ich persönlich bin kein Freund vom Steroidentzug, sondern lasse Steroide auch tatsächlich in niedriger Dosierung drin. Der zweite Punkt sind die Calcineurin-Inhibitoren, die vor allem die Insulinsekretion hemmen. Wir wissen Tacrolimus mehr als Cyclosporin. Wir wissen aber eben, Tacrolimus ist eben viel effektiver als Cyclosporin, was Verhinderung der Abstoßung angeht. Wir wissen, es ist eine gewisse Dosisabhängigkeit dabei. Also mit sehr hohen Tacrolimus-Zielspiegeln habe ich mehr Posttransplant-Diabetes als mit niedrigeren. Wir hatten jetzt in Tübingen eine IIT gemacht, in der wir untersucht haben Tacrolimus-Formulierung. Also wir haben unretardiertes Tacrolimus zweimal am Tag verglichen mit LCP-Tacrolimus, also Envarsus als Präparat, weil Envarsus von der Kinetik her geringere Spitzenspiegel macht und es Hinweise gibt, dass die Spitzenspiegel die Beta-Zell-Toxizität mitbedingen. War ziemlich aufwendige Untersuchung mit intraindividuellem Crossover und ausgedehnter metabolischer Phänotypisierung. Ich kann es kurz machen, es kam leider klinisch kein Unterschied raus. Sehr viele Jahre meines Lebens geschwitzt und investiert. Gut, so ist es, wenn man Wissenschaft macht. Die Daten sind noch nicht publiziert, aber das Manuskript ist in der Vorbereitung. Genau, also letztendlich, Tacrolimus macht Diabetes, aber wir kommen irgendwie ohne das Tacrolimus nicht richtig aus. Belatacept ist eine Alternative, hat aber ja eben auch vor allem im Handling Nachteile, aber auch was frühe Abstoßung angeht, Virusinfektionen und eben auch PTLD. Ich glaube, Belatacept ist deswegen nichts für jeden. Und letztendlich kommen wir ohne die Steroide, ohne die Calcineurin-Inhibitoren nicht aus. Und letztendlich ist es auch die Empfehlung, die wir im letzten Konsensus-Meeting irgendwo aufgestellt haben, Immunsuppression, passen wir nicht an, weder an ein Diabetesrisiko noch an, wenn wir einen Diabetes haben, stellen wir die Medikamente um, die Immunsuppression um, in ganz ausgewählten Einzelfällen mit niedrigem immunologischen Risiko kann man das natürlich erwägen, aber generell sollten wir die Immunsuppression nicht umstellen, denn Transplantatüberleben ist am Ende doch nochmal wichtiger, auch fürs kardiovaskuläre Risiko als der Posttransplant-Diabetes.
Ja. Und da wäre jetzt aber nochmal eine Frage, ob es denn irgendeinen Score oder irgendwas gibt, wo man sagen kann, gut, jetzt haben wir den Patienten oder die Patientin abgeklappert, Risiko ist niedrig, mittelgradig, hochgradig für einen Posttransplantationsdiabetes. Und wenn ich jetzt eine Patientin zum Beispiel habe, die hat mittelgradiges Risiko, was mache ich mit der so im ersten Jahr nach der Transplantation? Wie screene ich die oder ja, wie muss ich die beobachten, um möglichst mitzubekommen, dass sie einen Posttransplantationsdiabetes bekommt?
Ja, also Screening ist tatsächlich gar nicht so einfach und ein großes Thema, weil wir haben ja das Problem, wenn wir mit anhand der drei Kriterien screenen wollen, die eben den Diabetes definieren oder womit man die Diagnose stellen kann, dann haben wir das Problem, dass der Nüchternzucker nach Transplantation oft gar nicht erhöht ist, weil sie wie bei vielen Diabetesformen, wo Steroide mit einer Rolle spielen, haben wir vor allem tagsüber, also mittags und nachmittags höhere Blutzuckerwerte, während der Nüchternzucker häufig gar nicht erhöht ist. Also es erfassen wir mit dem Nüchternzucker definitiv nicht alle. HbA1c erst recht nicht. Mhm. Der HbA1c ist vor allem in der frühen Posttransplantphase falsch niedrig. Wir haben eine Anämie, wir haben im Zweifel auch noch ESA, die Patienten, Patientinnen spritzen. Wir haben eben frisch nach Operation, also der HbA1c häufig falsch niedrig. Das, was wir eigentlich brauchen, ist noch mit dabei ein OGTT, einen oralen Glukosetoleranztest. Und es gibt schöne Daten, die zeigen, dass wir den unbedingt mit inkludieren müssten. Ich nenne es jetzt, sag's jetzt mal so, um wirklich alle zu erfassen. Es gibt von der ERA, von der Working Group, eine Auswertung, die ganz erschreckend ist. Es ist nämlich so, dass tatsächlich nur 10% aller europäischen Transplantzentren nach Transplantation einen OGTT durchführen. Gründe sind klar, ist natürlich unpraktisch und in der Ambulanz dann auch noch ein OGTT mit Blutentnahme irgendwo nüchtern und nach 2 Stunden. Sollten wir es trotzdem machen. Wenn wir ein einfaches Tool verwenden wollen, dann ist ein Blutzucker um die Nachmittagszeit, 16 Uhr gibt es eine Arbeit, die das gezeigt hat, 16 Uhr, tatsächlich ein ganz guter und einfacher Screening-Parameter, der Menschen mit gestörtem Glukosemetabolismus erkennen kann. Genau. Ja.
Ja. Also Erkenntnis das eine sozusagen und dann wäre die nächste Frage, was tue ich denn dann? Also jetzt hat man ja lange Zeit voll auf Insulin gesetzt, klar, Transplantationssituation, wir haben renale Elimination von ganz vielen Antidiabetika, die oral gegeben werden können. Dann kamen diese Daten aus der Wiener Gruppe, muss man ja sagen, mit Nachmittagsmessung, hat man gesagt, Wahnsinnseffekt, wenn ich das erkenne und einfach mal 8 Einheiten Insulin am Abend gebe. Wie geht man denn jetzt, sind wir ein paar Jahre später wieder, nach diesen Erkenntnissen muss man sagen, wie geht man denn korrekt damit um, wenn wir diese Diagnose stellen, die du gerade ja auch dargelegt hast, wie wir sie stellen müssen?
Genau, also letztendlich allen voran, was ganz häufig vergessen wird, ist, dass Lebensstilmodifikation, Lebensstilintervention auch nach Transplantation eigentlich ganz hervorragend funktioniert, wenn ich eine gestörte Glukosetoleranz oder eben auch einen Posttransplantdiabetes habe. Das nehme ich immer vorne weg. Das reicht nicht immer alleine, aber es gibt gute Daten, dass ich damit den Blutzuckerstoffwechsel deutlich verbessern kann, auch nach Transplantation. Bei den PatientInnen, die wir so haben, gibt die einen, die super motiviert sind, sagen bloß keine Medikamente, ich mache alles, was ich kann. Für die ist das natürlich ein optimales Tool. Und wir haben natürlich die anderen, die sagen, sie schaffen das nicht, vielleicht auch verständlicherweise durch die Steroide auch nicht immer ganz so leicht, irgendwo Gewicht zu reduzieren. Wenn wir jetzt in die medikamentöse Therapie gehen, dann müssen wir unterscheiden in die frühe Posttransplantphase, in der nach wie vor Insulin eigentlich Therapie der Wahl ist. Das, was du gerade angesprochen hattest mit dem Early Basal Insulin, das war ja tatsächlich gar nicht unbedingt nur eine Therapie, sondern die haben ja schon beim Blutzucker von 140 nachmittags angefangen, Basalinsulin zu geben, sozusagen so ein bisschen als Beta-Zellprotektion, also ich verringere die Glukotoxizität von erhöhten Blutzuckerwerten und kann dadurch irgendwie meine Beta-Zelle erhalten, um im längeren oder mittel- und längerfristigen Verlauf eben eine erhaltene Insulinsekretion zu haben und dadurch geringer Posttransplantdiabetes. An dieses Konzept glaube ich grundsätzlich weiterhin. Das macht pathophysiologisch Sinn, auch wenn die Daten dann der ITP-NODAT-Studie nicht ganz so eindrücklich waren wie die der Pilotstudie, was aber an der niedrigen Inzidenz überhaupt von PTDM lag. Trotz allem pathophysiologisch macht das Konzept Sinn, ist aber nicht immer so gut umzusetzen, weil wir spritzen, wir haben eben Insulin und auch das Risiko für Hypoglykämien. Stationär geht es, wenn man irgendwo drauf aufpasst. PatientInnen liegen aber manchmal auch chirurgisch und ohne den Kollegen dort etwas nahe treten zu wollen, ist es natürlich die Expertise nicht ganz so groß. Und natürlich, wenn die Patienten dann entlassen sind, wird es nochmal irgendwo komplizierter. Aber Konzept halte ich pathophysiologisch schon für sinnvoll. Aber wenn ich jetzt Blutzuckerwerte habe, die wirklich deutlich zu hoch sind, dann bleibt in der frühen Posttransplantphase eigentlich nur Insulin. DPP-4-Inhibitoren kann man grundsätzlich auch machen, bringen meistens nicht so sehr viel. Wenn wir dann Patienten sind entlassen und wir haben eine stabile Phase, dann können wir ganz anders an die Therapie rangehen. Dann können wir individualisieren und zwar dann auch unter Verwendung der neuen Substanzen. Fang vielleicht mal ganz kurz mit den SGLT2-Inhibitoren an. Natürlich große Sorge immer vor Harnwegsinfekte oder akuter Nierenfunktionsverschlechterung, akuter Transplantatfunktionsverschlechterung. Letztendlich gibt es mittlerweile viele retrospektive Daten, die gezeigt haben, dass man es sicher geben kann. Man muss wissen, die Effektivität ist natürlich der GFR entsprechend. Also wenn ich eine eingeschränkte Transplantatfunktion habe mit einer GFR von 25 Milliliter pro Minute, dann bringt der SGLT2-Inhibitor nicht mehr viel. Also irgendwo die GFR sollte tatsächlich Richtung 50 liegen, damit ich einen glukosesenkenden Effekt habe. Es gibt sogar eine auch retrospektive Arbeit, die renalen Benefit gezeigt hat, aber ob wir wirklich einen Benefit haben, müssen wir erstmal sehen und wir erwarten alle eher die Ergebnisse der Lifecycle-Studie, die eben diese Patientengruppe auch prospektiv randomisiert mit untersucht. Die Rekrutierung ist jetzt geschlossen. Ich bin da sehr gespannt auf die Ergebnisse. KDIGO ist übrigens noch zurückhaltend mit der Empfehlung, also auch jetzt in dem Update, was schon für den Public Review im Internet zu sehen war. Also KDIGO-Leitlinie Diabetes and CKD empfehlen weiterhin keine SGLT2-Inhibitoren, weil die Datenlage eben noch nicht da ist. Hoffen wir, dass die Lifecycle-Studie das schließt. Klinisch klappt es hervorragend, muss man sagen. Klinisch klappt es hervorragend.
Aber man muss ja vielleicht einfach unterscheiden. Das ist ja sozusagen die Risikoabwägung und da muss man sagen, das scheint ja vertretbar zu sein. Ja, aber eine Leitlinie basiert darauf, dass ich einen klinischen Effekt und Benefit Studie, zeige und da fehlen die Datenlagen. Die Studie, genau. Das denke ich auch ist. Aber das wird wahrscheinlich kommen. Ja. Und es wird auch, denke ich mal, für die, wie auch immer sie dann heißen, Multihormonrezeptor-Agonisten, GLP-1-Hämmer oder was auch immer, wird es ja auch kommen.
Wird es auch kommen, genau. Da haben wir auch noch keine prospektiven Studien, muss man sagen. Gibt es viele, viele retrospektive Arbeiten. Auch jetzt hatte ich noch gestern eine Meta-Analyse, eine ganz neue gesehen. Also wir haben da auch tatsächlich retrospektiv Benefit in vielerlei Hinsicht, also Mortalität, kardiovaskuläre Endpunkte, renale Endpunkte, wie gesagt, retrospektiv, also nichts, was prospektiv untersucht wurde. Aber die inkretinbasierte Therapie hat natürlich irgendwo absoluten Vorteil in der Gewichtsreduktion und auch, dass es im Grunde genommen unkompliziert zu geben ist bis zur Dialyse hin, was die Nierenfunktion angeht. Ich muss sagen, auch wenn die Datenlage da anders ist, ich habe tatsächlich schon festgestellt, dass man unter dieser Therapie, dass sich die Spiegel von den CNI etwas verändern. Also ich mache immer nach 1 bis 2 Wochen lieber eine Spiegelkontrolle. Wir haben einfach doch eine andere Magenentleerung, Magen-Darm-Passage und ich finde, das ist dann lohnt sich da einmal nochmal sicherheitshalber am Spiegel zu gucken. Genau.
Das ist ein wichtiger Hinweis auf alle Fälle. Und jetzt haben wir diesen Posttransplantationsdiabetes mit verschiedener Therapie gut in den Griff bekommen. Und sagen wir, der ist innerhalb des ersten Jahres nach Transplantation aufgetreten. Wie wird er sich jetzt vermutlich über die weitere Zeit verhalten? Kann es da eine Remission geben? Oder ja, was bedeutet die Diagnose für das weitere Leben der PatientInnen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass der Diabetes nach Transplantation ein bisschen ein dynamischeres Geschehen ist als bei PatientInnen, die nicht transplantiert sind. Wir haben da tatsächlich auch in Tübingen mal ein bisschen longitudinal geschaut, wie entwickelt sich das denn, wenn wir keine Therapie machen. Also klar, die mit ganz schlechten Werten wurden behandelt, aber die, die so an gerade ein bisschen, ein bisschen Diabetes, ich lache schon selber über meine Formulierung, also eben Posttransplant-Diabetes, aber auch Prädiabetes hatten. Und was wir gesehen haben, ist, dass das tatsächlich auch spontan wieder besser wird und dann aber auch wieder schlechter wird. Also das ist doch ein sehr dynamisches Geschehen. Und hängt natürlich einfach stark von den äußeren Faktoren ab, also gerade Steroiddosis, Tacrolimus-Zielspiegel, viele Dinge, die eine Rolle spielen, infektiöse Komplikationen. Also das kann schon besser werden. Was heißt das jetzt für jemand, der Posttransplant-Diabetes hat, längerfristig? Also A, es kann besser werden. Und B, grundsätzlich behandeln wir es natürlich, aber wir müssen irgendwo ganz klar sagen, das, was wir bisher in keiner Studie, mit keiner Studie zeigen konnten oder untersucht haben, ist, dass wenn wir den Posttransplant-Diabetes gut behandeln und wir haben eine Normoglykämie oder annähernd Normoglykämie, ob wir dann wirklich, wirklich, wirklich das Outcome verbessern. Also wir haben eben die erhöhte Mortalität, erhöhte kardiovaskuläre Mortalität. In einer Arbeit von den Wiener Kollegen, die hatten geschaut, gerade in ihrer Arbeit mit dem Basalinsulin, ob es ein Unterschied ist im kardiovaskulären Überleben oder in kardiovaskulären Ereignissen, ob ich in der Treatment-Gruppe war, also mit dem Basalinsulin, oder in der eher konservativen Gruppe. Und die haben tatsächlich bei dem Treatment keinen Unterschied gesehen. Eher die nie einen gestörten Glukosestoffwechsel hatten, das waren die, die keine kardiovaskulären Ereignisse hatten. Also tatsächlich ist eher so der Status ja oder nein irgendwo entscheidend, ob wir tatsächlich mit einer Therapie was erreichen. Klar war, diese Studie war ganz anders ausgelegt und beantwortet diese Frage nicht, aber das ist was wir tatsächlich eigentlich noch gar nicht wissen. Trotz allem gehen wir natürlich davon aus, dass wir, wenn wir Risikofaktoren behandeln, dass wir dann natürlich das schon günstig beeinflussen.
Ja, vielleicht mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Wenn wir uns dieser Folge so ein bisschen und dem Ende dieser Folge so ein bisschen nähern. Jetzt haben wir viel über Immunsuppression gesprochen. Wir haben jetzt ein bisschen Blick auf die neuen diabetologischen Therapien schon geworfen, wo noch ganz viele Studiendaten fehlen. Jetzt würde man sagen, Transplantationsmedizin mal so grundsätzlich ist ja schon eine ziemlich endoptimierte Geschichte. So richtig neue Immunsuppressiva angesichts der Preise, die jetzigen gut wirksamen haben, sind ja nicht wirklich absehbar. Also ist die Frage, siehst du das anders? Hast du eine andere Perspektive da drauf? Oder siehst du nochmal andere Wege, wie man mit dem Posttransplantationsdiabetes umgeht? Spielt also da eine Inselzelltransplantation oder sowas wie so ein neuer CD40-Antikörper eine wirkliche Rolle für die Zukunft oder sind das, sagen wir mal, eher theoretische Überlegungen?
Also letzteres sind in meinen Augen theoretische Überlegungen, Inselzelltransplantationen. Wir haben ja irgendwie kaum genug Inselzellen oder kaum genug Organe, um die Menschen mit Typ-1-Diabetes zu versorgen. Inselzelltransplantation ist ja sowieso schwierig mit Gewebeorganen, ist ja im Moment alles sowieso nicht ganz so leicht. Mit Beta-Zell-erhaltenden Medikamenten vielleicht. Ich glaube tatsächlich, aber wenn ich jetzt überlege, Posttransplant-Diabetes, wo können wir da ansetzen? Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht noch besser werden können in der Vorbereitung auf eine Transplantation, auf der Warteliste. Und ich glaube, dass da auch vielleicht die inkretinbasierte Therapie eine gute Möglichkeit bietet, einfach die Menschen besser auf die Transplantation vorzubereiten, in besseren Zustand zu bringen. Dann bariatrische Chirurgie auch übrigens eine gute Option. Tatsächlich Stand jetzt würde ich fast sogar sagen, die nachhaltigere und im Moment empfohlene Variante für die mit wirklich morbider Adipositas, wobei ich glaube, dass die inkretinbasierte Therapie das irgendwie ablösen wird. Dann das perioperative Basalinsulin, hatten wir vorher schon, ist für mich ein spannender Ansatz, aber glaube ich nicht, dass er sich flächendeckend durchsetzen lässt. Genau. Also ich glaube, in der Summe sehr viel irgendwo Konditionierung für die Transplantation und dann auch nach Transplantation frühes Screening und früh eben einhaken, gerade was diese Risikofaktoren angeht.
Und das, was du jetzt zuletzt formuliert hast, wären auch so ein bisschen die finalen Tipps für unsere ZuhörerInnen, also worauf, was man mitnehmen sollte aus dieser Folge für den Alltag, die 2, 3 Kernpunkte vielleicht nochmal zum Schluss.
Ja, genau, also tatsächlich, also wie du gerade gesagt hast, es sind so ein bisschen die Punkte, die mir am Herzen liegen, ist frühzeitig anfangen, also nicht nach Transplant, sondern schon auf der Warteliste. Auf der Warteliste screenen, auch mit OGTT, Tübingen haben wir tatsächlich auf der Warteliste auch OGTT gemacht, und frühzeitig konditionieren mit inkretinbasierter Therapie am ehesten ist ja leider noch off-label in, oder was heißt ist, also nicht off-label, aber eben Selbstzahlerbasis, aber für die PatientInnen oft ein guter Weg, optimal in den Transplant reinzugehen. Dann um die Transplant, vielleicht nicht beim Blutzucker von 140, aber doch einfach frühzeitig auch erhöhte Blutzuckerwerte behandeln, um da ein bisschen Glukotoxizität zu reduzieren. Und hinterher, und last but not least, auch eben ein gutes Management, gutes Monitoring und frühzeitig mit einer zielgerichteten Therapie beginnen.
Ich glaube, dem kann man nichts mehr hinzufügen.
Ja, richtig gut.
Martina, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das war eine spannende und auch lehrreiche Folge für alle, die mit Transplantationsmedizin zu tun haben. Und ich glaube, in der Nephrologie kommt man nicht ohne aus. Also das ist der aktuelle Stand. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und uns mit uns diese Folge gemacht hast. Und ich hoffe natürlich, dass unsere ZuhörerInnen da auch ganz viel mitgenommen haben, sehen, dass wichtig ist, frühzeitig zu agieren und so ein bisschen die Tipps beherzigen, die du zum Schluss formuliert hast. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, gerne. Danke euch für die Einladung.
Danke. Tschüss.